Ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein darf, um mit euch auch etwas zu teilen, was ich auf dem Herzen habe. Und ich möchte mit euch ein paar Verse aus dem Kolosserbrief des Apostels Paulus lesen, und zwar aus dem ersten Kapitel. Vielleicht zunächst die Rahmenbedingung für diese paar Verse, die ich hier lesen möchte. Paulus ist in Rom im Gefängnis. Allen Dafürhaltens nach diese erste römische Gefangenschaft, wo er auch den Epheserbrief, den Philipperbrief, den Philemonbrief geschrieben hat und aus der er wieder freikommt für eine gewisse Zeit, ehe dann in der zweiten römischen Gefangenschaft dann sein Leben vollendet wird auf dieser Welt. Er ist hier im Gefängnis und erfährt von einem seiner Mitarbeiter, dass weit weg im Westen der heutigen Türkei, im Kolossee, eine Anzahl von Menschen zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und von ihnen hört er hier auch in Vers 4, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und wenn wir jetzt statt in einem Paulusbrief in einem Johannesbrief wären, wäre jetzt wahrscheinlich der Brief schon zu Ende. Denn für Johannes in seinen Briefen geht es eigentlich immer nur darum, dass wir an Jesus Christus glauben, in der Wahrheit leben und dass wir in der Liebe leben. Das ist genug. Und darum ist es auch für einen, der neutestamentliches Griechisch lernt, ratsam, einmal mit dem ersten Johannesbrief zu beginnen. Da brauchst du nur 5 griechische Vokabeln. Glaube, Hoffnung, Liebe. Und dann kannst du schon fast den ganzen Brief lesen. Das ist was Schönes. Interessanterweise, Paulus, für ihn ist das so Schöne, was wir hier erleben dürfen, was im Grunde auch wirklich schon die Erfüllung christlichen Lebens wäre, weil es ja im Grunde die Erfüllung der beiden Gebote ist, die Jesus als jene bezeichnet, in der das ganze Gesetz und die Propheten drinnen zur Vollendung kommen, ja auch schon erreicht ist. Gott zu lieben aus ganzem Herzen, den Nächsten wie sich selbst. Und das wäre jetzt ja alles schon da. Und Paulus nimmt aber das, was hier an Positivem da ist, als Ausgangspunkt für sein Gebet. Und dieses Gebet berührt mich deswegen, weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe manchmal so gewisse Schwierigkeiten, Fürbitte für andere Geschwister so richtig zu formulieren. Ja, bete für mich. Ja, Herr, segne den Bruder oder die Schwester. Und wenn man dann vielleicht noch ein paar Einzelheiten weiß, dann betet man vielleicht um eine neue Wohnung oder eine neue Arbeitsstelle oder was sonst groß Not tut. Wenn ich so dran denke, wir dürfen ja 3 momentan schon längst erwachsene Kinder haben und wir beten eigentlich jeden Tag auch so für manche Dinge, wo wir als Eltern meinen, dass sie sie bräuchten. Und sie aber nicht immer so ganz davon überzeugt sind, aber gut, das ist eine andere Sache. Und wir beten dann so für diese Dinge. Und irgendwo habe ich mir manchmal gedacht, ja, ist das alles eigentlich? Und wenn man hier bei Paulus liest, merkt man, wie er seine Fürbitte aber inhaltsreich gestaltet. Und seitdem mir das so bewusst geworden ist, versuche ich auch meine Fürbitte für Geschwister und so in der Gemeinde oder auch ja für Familienangehörige auch in etwa nach diesem Muster hier zu gestalten. Das muss man nicht wortwörtlich natürlich tun, aber so sinngemäß sind hier eigentlich die Schwerpunkte gesetzt, die Fürbitte wirklich zu einer erfüllten Sache machen. Und wir werden dann noch drauf kommen, dann gegen Schluss, auch zu einer Erwartungshaltung führen, dass das dann auch Wirklichkeit wird. Denn wenn wir schon einen Johannesbrief heute auch kurz erwähnt haben, gegen Ende des ersten Briefs schreibt ja dort Johannes, wenn wir um etwas beten, was seinem Willen, dem Willen Gottes entspricht, dann dürfen wir ja auch damit rechnen, dass das auch zur Erfüllung kommen wird. Und gerade darum soll es doch auch im Gebet immer wieder gehen, dass wir diese Erfüllung auch des Gebets erfahren dürfen. Und jetzt hören wir mal zu, wie Paulus Fürbitte gestaltet. Und wohlgemerkt für Menschen, die eigentlich schon im Rechten leben. Aber bei Paulus spürt man, es gibt noch ein paar Zwischentöne, die Johannes natürlich auch irgendwo bedenkt, aber die für Paulus und für uns doch auch sehr wertvoll sind. Und da möchte ich von Vers 9 bis Vers 14 lesen. Und wenn ihr es vielleicht mit euren Übersetzungen ein wenig vergleicht, ihr werdet Unterschiede merken, wie die Satzzeichen gesetzt sind in diesen Versen. Satzzeichen, das ist so eine Sache. Denn die alten griechischen Handschriften, die ältesten, enthalten ja überhaupt keine Satzzeichen. Und jeder Beistrich, jeder Punkt, jedes Rufzeichen, Fragezeichen, Anführungszeichen ist Ermessenssache der Übersetzer und der Herausgeber. In den alten griechischen Neutestament-Ausgaben sind diese Verse 9 bis 14 und sogar manchen darüber hinaus sogar ein einziger Satz durch keinen Punkt getrennt. Ein paar Mal ein Komma, hin und wieder mal ein Strichpunkt vielleicht dazwischen. Und Paulus hat das auch grammatisch so kunstvoll gestaltet und die griechische Sprache bietet dafür vielleicht ein paar Möglichkeiten mehr als unser deutsches, dass das ein komplexes Gebilde ist. Wir sollten also nicht hier an verschiedene Dinge denken, für die Paulus hier betet, sondern es ist im Grunde eine in sich geschlossene Sache. Und ich werde das dann auch an einer Stelle mit, ich lese aus Luther, aber dann mit einem Verweis von der Elberfelder Bibel hier auch noch deutlich zu machen, versuchen. Kolosser 1 von Vers 9 bis 14, der Kern der Fürbitte des Apostels Paulus für die Christen dort in Kolossee. Darum lassen wir auch von dem Tag an, wo wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten. Ja, für was? Jetzt kommt's. Dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlicher Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig wandelt, ihm in allen Stücken gefällt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Luther macht einen Punkt und beginnt den nächsten Satz mit einem Großbuchstaben, mit Freuden sagt, dank dem Vater. Die Elberfelder Bibel hat hier das griechische Sprachgefühl versucht abzubilden, indem sie es mit einem im Deutschen recht sperrig klingenden Ausdruck hier versucht deutlich zu machen, mit einem Partizip der Gegenwart. Das wird im Deutschen nahezu nicht verwendet. Und sie sagt hier, gestärkt mit aller Kraft, zu aller Geduld und Langmut, und dann danksagend dem Vater. Also hier verbunden, sozusagen, dass es gestärkt werden, in diese Danksagung übergeht und darin sich gerade ausdrückt, der uns tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der heiligen Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Und da höre ich jetzt einmal auf, denn nach manchen Ausgaben des griechischen Neuen Testaments ging jetzt der Satz sogar noch einmal ein paar Verse weiter. Aber hier dürfen wir mal einen Punkt machen und einmal uns ein wenig zurücknehmen und schauen, was spricht hier Paulus alles an. Als eine Gemeinde, die wir unsere geistlichen Wurzeln in der Reformation des 16. Jahrhunderts haben, sind wir irgendwie, so bewusst oder unbewusst, immer von dieser Frage bewegt, durch was wird der Mensch gerettet? Durch was erreicht der Mensch sein ewiges Ziel, die ewige Gemeinschaft einmal bei Gott? Geschieht das durch Werke, wie man das vor allem in der mittelalterlichen Kirche lang so stark in den Vordergrund gerückt hat, Oder geschieht das allein aus dem Glauben, wie wir es den Vätern der Reformation verdanken? Und da bewegen wir uns schwerpunktmäßig natürlich auf der Ebene des Glaubens allein diesbezüglich. Aber jeder, der eine gewisse Zeit auch in unseren Gemeinden sich bewegt, wird merken, dass das allein aus dem Glauben zwar etwas Kostbares ist und was unverkürzt stehen bleiben soll, aber irgendwie erwarten dann doch die Leute, dass wir uns auch in einen bestimmten Lebensrhythmus vielleicht hineinfinden und auch bewegen. Also irgendwie hat das mit Werken dann auch ein bisschen was zu tun. Und das ist gar nicht einmal so leicht, das jetzt auf die Reihe zu kriegen, wie sich das allein aus dem Glauben und dann doch diese Erwartung, dass das Leben in gewisse Bahnen kommt, auch sich miteinander so verhält. Luther konnte ja bekanntlich mit dem Jakobusbrief nicht viel anfangen und hat ihn als eine strohene Epistel bezeichnet, weil er es gewagt hat zu sagen, du, nur Glaube allein ist ein bisschen zu wenig. Wenn er nicht auch Werke hat, dann ist der Glaube tot in sich selber. Und Luther hätte am liebsten den Jakobusbrief aus der Bibel herausgenommen, aber hat das dann doch nicht getan, aber hat ihm ein Stiefmütterchen Plätzchen gegeben am Ende aller Briefe, da im Gegensatz zu allen anderen Bibelausgaben, die den Hebräer und den Jakobusbrief dann gleich hinter den Paulusbriefen dann noch einordnen. Und ich gebe auch zu, für mich, der ich aus dem Katholizismus komme, aus einem falsch verstandenen, überzogenen Katholizismus komme, wie ich auch zugeben muss, und dann in einer evangelischen Kirche zum Glauben kommen durfte, für mich war das auch gar nicht so leicht, jahrelang das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Wie ist das jetzt nun einmal, das allein durch den Glauben und dann doch diese Erwartung, wie wir es hier auch gelesen haben, dass wir des Herrn würdig leben, ihn in allen Stücken gefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk. Wie geht sich das miteinander aus? Wie sollen wir das verstehen? Und ich bin Gott dankbar, dass er mir geholfen hat, dass unsere Fragestellung, die hauptsächlich aus dem Reformationszeitalter kommt, Glaube oder Werke, im Grunde eine Last der Kirchengeschichte ist. Und dass die Bibel selber unbefangener an dieses Thema herangeht und gar nicht so sehr belastet ist mit unseren konfessionellen Unterschieden und das viel harmonischer miteinander betrachten kann, wie das in einem Verhältnis zueinander steht. Und eine gewisse Lösung für diese Frage finden wir im Propheten Hesekiel im 36. Kapitel, wo er damals etwa so im 6. Jahrhundert vor Christus voraussieht auf die Zeit, die einmal durch den Christus, durch den Messias kommen wird und wie dann dieses Leben mit Gott aussehen wird der Menschen, die Jesus Christus als ihren persönlichen Herrn erfahren. Und da lesen wir in Hesekiel 36 in den Versen 26 und 27, da spricht Gott zum Volk: Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Aber bitte, wer gerade die Werke des Fleisches im Galaterbrief gelesen hat, soll das nicht mit dem hier da in Verbindung bringen, sondern da geht es eher um ein empfindsames, mitfühlendes Herz mit dem fleischernen Herz bei Hesekiel. Aber das nur so nebenbei. Aber jetzt kommt's. Ich will, sagt Gott, meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und das schreibt der Prophet von unserer Zeit des Glaubens an Jesus Christus, wo wir aus der Kirchengeschichte uns manchmal fragen, Glaube allein und Werke oder, sagt hier der Prophet, das in einem harmonischen Miteinander, wenn ihr euch mir zuwendet, wenn ihr mir vertraut, dann mache ich was aus euch. Zunächst eine Herztransplantation und dann einen neuen Geist in uns hinein. Und wie es hier in der Lutherbibel so schön steht, ich will aus euch Menschen machen, die in meinen Geboten wandeln und sie tun. Interessant. Nicht ich muss mich anstrengen, sondern ich darf erwarten, dass das Gott in mir wirkt. Und das beginnt damit, mit dieser Begeisterung, dass wenn man zu Jesus Christus kommt, Glaube an Jesus und damit auch an Gott nicht jetzt irgendwelche Pflichterfüllung bedeutet, sondern dass das im Grunde das Natürlichste der Welt ist, weil man erfahren hat, dass in Jesus Christus selbst Gott zu uns kommt, uns bei unserem Namen ruft, uns einlädt, in seine Gemeinschaft zu kommen und dass wir das als etwas Wunderbares, als etwas Befreiendes erfahren. Und diese Liebe zu allen Heiligen, ich werde es nicht vergessen, wie ich dann zum ersten Mal als Gläubiger, dann unter Gläubige gegangen bin und dachte, ja, die haben alle das Gleiche erfahren, die haben alle das Gleiche gemerkt. Und ja, ich war so begeistert. Dann ist mir dann auch noch dazu ein alter Leiter der Schweizerischen Pfingstbewegung eingefallen, Jakob Zopfe, vielleicht kennen der ein oder andere noch von euch, der hat das auch so geschildert von seiner ersten Zeit. Ja, das sind ja lauter Engel, hat er gesagt in der Gemeinde, bis er gemerkt hat, dass der eine und das andere so ein weiches B auch noch vor sich trägt. Aber gut, das ist dann eine andere Sache. Aber diese Liebe zu allen Heiligen ist etwas ganz Spontanes, was sich im Grunde auch zeigt, wenn man Jesus Christus und auch das Heil in ihm erfahren hat. Wie gesagt, würden wir einen Johannesbrief lesen, wir könnten jetzt Schluss machen, denn das genügt ihm. Und Paulus merkt, dass das Leben aber manchmal doch ein bisschen komplizierter ist, als wir es vielleicht so mit ein paar Worten auch so skizzieren könnten. Und er weiß als erfahrener Seelsorger auch, dass oft manchmal die Tage und die Jahre lang werden können und dass die Situationen des Lebens nicht ganz so einfach sind, dass wir da immer gleich so die Lösung dafür hätten. Und jetzt setzt er mit seinem Gebet ein und betet dafür, dass wir erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. In aller Weisheit und geistlichen Einsicht, bis dann in der Elberfelder dann weitergeht. Und hier greift Paulus im Grunde die Verheißung Gottes aus Hesekiel 36 auf. Gott verheißen, hat verheißen, ich gebe meinen Geist in euch und ich mache aus euch Leute, die in meinen Geboten wandeln. Das weiß Paulus, dieses Wort. Aber er setzt sich jetzt hier nicht hin, ja, lieber Gott, dann mach es einfach. Ja, und wir werden sehen, was rauskommt. Nein, er engagiert sich hier und setzt sich mit seinem Gebet ein, dass sagt, ja Herr, was du da verheißen hast bei Hesekiel, das lass jetzt Wirklichkeit werden. Lass sie alle miteinander erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens. Und wenn das Sokrates zu seiner Zeit schon lesen hätte können, er hätte sich gefreut. Denn er war ja der Meinung, dass die Leute nur aus geistiger Beschränktheit so dumm und so verkehrt handeln. Würden sie das Rechte erkennen, dann würde jeder Mensch automatisch das Gute tun. Sokrates, seiner Zeit. Und Paulus setzt sich hier ein und sagt, wenn die Christen dort erfüllt sind mit der Erkenntnis des Willens Gottes, dann rechnet er damit, dass sie dann auch diesen Willen Gottes umsetzen werden. Weil wie hat das Jesus schon einmal so schön gesagt? Dass das Herz voll ist, das geht doch der Mund auch über. Das bestimmt, das prägt doch unser Leben. Wenn ich so dran denke, wenn ich in der Früh aufwache, ach, was kommen da manchmal für schräge Gedanken oft gleich auch zu Bewusstsein, ja? Und manchmal verlaufe ich mich auch in denen, muss ich ganz ehrlich auch zugeben, bis ich wieder an dieses Gebet da dran denke. Ja, Herr, Paulus betet für mich, dass ich erfüllt werde mit der Erkenntnis seines Willens. Wenn mich das gleich in der Früh erfüllen würde, was jetzt Gottes Wille wäre, so für diesen Tag, so für mein Leben, dann wäre mancher Tag meines Lebens ganz sicher anders verlaufen, als es eben leider hin und wieder auch passiert ist. Erfüllt werden mit der Erkenntnis seines Willens, um dann, wie es hier ja Paulus als Ziel hier da beschreibt, für den Herrn würdig zu leben, ihn in allen Stücken zu gefallen, Frucht bringen in jedem guten Werk und wachsen in der Erkenntnis Gottes. Die Latte ist hoch, möchten wir hier so denken. Aber wir sollten da mehr Zuversicht auch fassen diesbezüglich und nicht zu kleinmütig sein, denn wenn es Gottes Geist gelingt, uns zu erfüllen mit der Erkenntnis seines Willens, dann rechnet Paulus eigentlich damit, dass auch dieses Ziel hier da herauskommt. Aber was heißt denn das jetzt ganz konkret, erfüllt zu werden mit der Erkenntnis seines Willens? Man könnte jetzt zunächst einmal denken, ja, dann funktioniere ich als Mensch fast wie nur so eine Marionette. Ich werde erfüllt mit der Erkenntnis seines Willens und den tue ich dann automatisch, wie Sokrates sich das noch so einfach vorgestellt hat. Nun, so ist es von der Bibel ganz sicherlich nicht gemeint, denn Gott hat den Menschen nicht zur Marionette erschaffen, sondern als sein Ebenbild, als sein Gegenüber, als seinen Partner, dem er Freiheit einräumt. Und erfüllt zu werden mit der Erkenntnis seines Willens, aber dann auch noch den Freiraum als Mensch zu haben, was das jetzt ganz konkret am heutigen Tag auch bedeutet, das ist etwas, was sich gegenseitig nicht ausschließt, sondern sich eigentlich gegenseitig bedingt. Und ich habe da bei Zinzendorf einmal einen sehr schönen Text gefunden und ich hoffe, dass mein Handy aus seinem Tiefschlaf da bald aufwacht, weil da habe ich mir den da drinnen. Zinzendorf, 18. Jahrhundert. Wenn in meinem Sinn ich im Zweifel bin, soll ich reden oder schweigen? Kämpfen oder still mich beugen? Sage du mir dann, man soll, was man kann. Interessant, gell? Man soll, was man kann. Nicht das, was man vielleicht nicht kann. Das ist schon mal interessant. Und das befreit von vielem Stress. Wir haben uns heute der Flüchtlingssituation gestellt, heute schon in der Einleitung. Und auch mit der Frage, was können wir vielleicht dabei beitragen. Aber jeder hat natürlich auch sein eigenes, oft sehr beschränktes Budget dafür. Und da bin ich so froh, dass Paulus auch an einer Stelle sagt, wo er auch einmal durchaus Mut macht zu einer Freigebigkeit, aber auch sagt, nicht, dass jemand überfordert wird. Nicht nach dem, was er nicht hat, sondern nach dem, was er hat, ist er bei Gott angenehm. Und da bin ich irgendwo so dankbar. Man soll, was man kann. Aber dazu braucht es auch schon diese Weisheit, die hier Paulus auch im Gebet mit eingeschlossen hat. Denn manchmal überschätzen wir uns in unseren Möglichkeiten, etwas zu tun, aber oft genug tritt auch der Fall ein, dass wir uns unterschätzen in den Möglichkeiten, die wir vielleicht hätten. Und da dieses Maß zu finden, man soll, was man kann, da merken wir schon, dass wir hier diese Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit und geistlicher Einsicht hier brauchen. Denn das habe ich in der Regel nicht von mir aus. So als Jugendlicher habe ich noch gedacht, ich könnte die ganze Welt ausreißen und als Gläubiger dann vielleicht sogar bekehren. Ja. Mittlerweile hat sich noch nicht die ganze Welt bekehrt und ausgerissen, ist sie schon gar nicht. Ja. Also wie komme ich mit meinen Möglichkeiten zu dem, was jetzt wirklich auch damit dran ist? Geistliche Weisheit ist nötig, weil nicht einmal die Gebote Gottes uns wirklich ausreichend sagen können, wie wir unser Leben zu führen haben. Du magst jetzt vielleicht erstaunt sein, wenn du so einen Satz da von mir und von der Kanzlei hörst, aber schau dir doch einmal die 10 Gebote als Musterbeispiel aller Gebote Gottes einmal näher an. Was steht denn da so im Einzelnen mit drin? Ich greife eins heraus. Du sollst nicht die Ehe brechen. Okay, ich soll sie nicht brechen. Aber wird mir gesagt, wie ich eine Ehe führen soll? Dass sie für beide ja frucht- und gewinnbringend ist, erfüllend ist? Wird mir gesagt, ob ich überhaupt heiraten soll? Und wen? Das sagt das Gebot nicht. Das Gebot gleicht so etwa wie den Leitplanken auf einer gefährlichen Passstraße ins Gebirge hoch. Ja? wo wir dankbar sein dürfen, dass da hin und wieder mal so eine Begrenzung ist, dass man nicht irgendwo abstürzt. Da. Du sollst nicht die Ehe brechen, aber wie du sie führen sollst, das sagt dir kein Gebot. Da brauchst du dann geistliche Weisheit, wenn du müde von der Arbeit nach Hause kommst, ich spreche jetzt mal vom Mann, und die Frau auch Zorres mit dem Nachwuchs gehabt hat und dann so die beiden Interessen sich da begegnen und jeder geschlaucht ist. Ja? Und dass das dann nicht hier irgendwie zu etwas wird, was dann schweigend endet am Tag, sondern auch irgendwo zu einer Lösung vielleicht für den einen oder anderen kommt, dazu braucht es halt von Gott her auch ein Moment, dass er uns erfüllt mit Weisheit und Einsicht, auch in die Situationen hinein, um dann auch das Rechte zu finden, das rechte Wort. Wie heißt es doch schön in den Sprüchen einmal? Wie goldene Äpfel auf einer silbernen Schale, so ist ein Wort geredet zur rechten Zeit. Ja? Ungefähr so Schloss Schönbrunn, Service ungefähr, ja. Das wär's. Aber das ist uns nicht von Natur aus gegeben. Dazu brauchst du die Erfüllung dieses Gebets und dafür sollten wir füreinander beten. Ja? Dass uns diese Erkenntnis seines Willens in aller Weisheit, geistlichen Einsicht gegeben wird. Oder ein anderes Gebot. 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Aber wie viel ich an den 6 Tagen arbeiten soll, oder 5 oder 4, je nachdem, für manche ja leider oft gar nicht, weil sie gar keinen Arbeitsplatz finden und es eine äußerst schmerzliche Situation ist. Ja. Wie man mit dem umgehen soll, im Einzelnen, wie viele Überstunden sind noch verträglich für mich und auch für meine Familie, die dann auf mich warten muss und all diese ganzen Dinge, ja, das sagt das Gebot nicht direkt. Ja. Und da braucht es einfach ein Gespür, das auch wiederum nicht so sehr von uns kommt, sondern das eben hier auch als Geschenk uns letztlich, nicht zuletzt auch durch die Fürbitte, auch da gegeben wird. Und das Ziel all des Ganzen, des Herrn würdig wandeln, ihm in allen Stücken zu gefallen. Und wenn ich zuerst gesagt habe, dass hier die Latte scheinbar Paulus sehr hoch legt, bin ich da auch vor kurzem mal eines Besseren belehrt worden, als unsere Tochter, die damals noch verlobt war, jetzt ist sie schon 3 Monate verheiratet, und als da ihr Bräutigam da bei uns auch zu Besuch war, und irgendwie hat, sie war müde, ja, war da so irgendwo bei uns da so ganz gemütlich, und hat aber er hat Hunger gehabt, das war in unserem Haus. Was macht sie? Sagt nicht, du, dort ist der Kühlschrank, bedient dich selbst oder so ähnlich. Ja, was ja für ihn in unserem Haus auch nicht ganz so leicht gewesen wäre. Gell? Nein, was tut sie? Sie vergisst ihre Müdigkeit, springt auf und macht ihm da ein tolles Abendessen. Gell? Gewaltig, habe ich aber gedacht, schau mal, was da unsere Tochter macht. Gell? Hätten wir das in früheren Zeiten gesagt, du einmal dieses oder jenes, wäre es vielleicht gar nicht einmal so einfach gewesen. Aber jetzt, wo ihr Verlobter da war, dann geht es sofort. Gell? Klar, wo Liebe da ist, ja, und wo das dahinter steht und als Motivation da ist, ihm in allem zu gefallen, ich meine, das ist jetzt was Menschliches, aber wenn man es auf Gott überträgt, wenn eine Liebe zu Gott da ist in unserem Herzen, weil Gott sie im Grunde durch den Geist in unser Herz ausgegossen hat, dann ist es nicht so hochgegriffen und so überfromm formuliert hier in diesen Worten da, sondern dann ist es durchaus etwas, was in diesem Zug auch mit drinnen ist. Aber es kommt ja noch eine Sache dazu mit diesem Erfülltsein, mit aller Erkenntnis seines Willens in Weisheit und geistlicher Einsicht. Die Elberfelder setzt hier die Eigenschaftsworte da an die richtige Stelle. Luther hat geistliche Weisheit und Einsicht. Elberfelder spricht von Weisheit und geistlicher Einsicht. Und als ich das einmal in dieser Weise so gelesen habe, ist mir eine Geschichte eingefallen von einem österreichischen Schriftsteller, 75 des vorigen Jahrhunderts ist das rausgekommen, das in der Zwischenkriegszeit spielt. Und ich möchte euch aus diesem Text etwas vorlesen, weil mir das nämlich so ein Beispiel war, wie wir Menschen manchmal gewisse Situationen mit unserer Einsicht und mit unserer Betrachtungsweise beschreiben, so dass wir mit ihnen leben können. Klingt furchtbar kompliziert, gell? Ja, erkläre ich aber gleich. wenn du in irgendeine schlimme Situation oder irgendwas kommst, ja, und kannst das nicht gescheit erklären, warum und wieso ist das alles, dann suchen wir nach irgendwelchen Argumenten, dass wir das noch irgendwie rechtfertigen können, dass das halt so ist und nicht anders. Und Friedrich Thorberg, ein österreichischer Schriftsteller, hat da einmal einen Roman geschrieben, und zwar heißt der Die Tante Jolisch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten. Ist ein nettes Buch, die Bibel ist besser, sage ich gleich dazu. Ja. Aber so ein paar Phasen drauf haben wir gedacht, die treffen auch uns Gläubige. Denn Thorberg selber ist Jude und er beschreibt hier jüdisches Milieu in diesem Roman der Zwischenkriegszeit des folgenden Jahrhunderts, also zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg. Und so zwischen Wien und Prag und Budapest spielt das Ganze so mit drinnen. Und da ist von einem gewissen Franz die Rede in diesem Passage mit drin, der ein Neffe der Tante Jolisch ist. Und der bringt etwas damit raus, wo dann die Tante Jolisch darauf reagiert. Und ich lese euch da diesen Abschnitt vor. Und wohlgemerkt, es ist jüdisches Denken, aber wir werden merken, wir Christen sind fast so in derselben Weise gespurt, mit manchen Dingen so umzugehen. Und das möchte ich in einen gewissen Kontrast setzen zu dem, was Paulus hier als geistliche Einsicht beschreibt. Denn was wir hier lesen, das ist menschlich-jüdische und manchmal sogar christlich gefärbte Einsicht in die Richtung. Aber hört ein bisschen zu. Franz war ihr Lieblingsneffe von der Tante Jolisch. Und es fügt sich gut, dass einer ihrer markantesten Aussprüche mit ihm zusammenhängt. Mit ihm und mit zwei unter Juden tief verwurzelten Gewohnheiten. Die eine besteht in der Anrufung des göttlichen Wohlwollens für einen demnächst auszuführenden Plan. Etwa für eine Reise, die man, so Gott will, morgen antreten und von der man nächste Woche mit Gottes Hilfe zurückkehren wird. Außer es käme, Gott behüte, etwas dazwischen, vielleicht gar ein Unglück, und Gott soll einen davor schützen, dass dies geschehe. Nicht minder sitzt, wenngleich ohne religiöse Verankerung, obwohl da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das wirklich ohne religiöse Verankerung ist oder ob sich nicht das aus dem Vorigen fast ergibt. Aber gut, da möchte ich mit Thorberg da jetzt nicht streiten. Nicht minder sitzt, wenngleich ohne religiöse Verankerung, das jüdische Bedürfnis, einem schon geschehenen Missgeschick hinterher eine gute Seite abzugewinnen. Die hier zur Anwendung gelangende Floskel lautet, noch ein Glück das, und kann sich beispielsweise auf eine plötzliche Erkrankung beziehen, die nur dank rascher ärztlicher Hilfe zu keiner Katastrophe geführt hat, noch ein Glück, dass der Arzt sofort gekommen ist. Oder es kann noch ein Glück sein, dass bei dieser Gelegenheit ein anderer gefährlicher Krankheitskeim entdeckt und entschärft wurde. Dann war es ja nur gut, dass du krank worden bist, gell? Nun hatte Franz, als er einmal von einer Autoreise heimkehrte, unterwegs einen Unfall erlitten, bei dem er zwar mit dem Schrecken und gelinden Blechschäden davongekommen war, der aber dennoch am Familientisch immer wieder ausreichend Gesprächsstoff abgab, teils weil sowohl Autobesitz wie Autounfälle damals erst im Anfangsstadium standen, also Seltenheitswert besaßen, teils weil man noch nachträglich um Franzens heile Knochen bangte. Immer wieder wollte man hören, wie er der drohenden Gefahr, sein Wagen war auf einer regennassen Brücke ins Schleudern geraten, von sich abgewendet hatte. Immer wieder hob Franz zu erzählen an, schmückte die Erzählung mit neuen Details und erging sich in neuen Analysen. Noch ein Glück, schloss er einen seiner Berichte ab, dass ich mit dem Wagen nicht an die Gegenfahrbahn gerutscht bin, sondern ans Brückengeländer. An dieser Stelle mischte sich die Tante Jolisch erstmals ins Gespräch. Sie hatte bis dahin nur stumm und eher desinteressiert zugehört, denn ihrem Franz war nichts geschehen, das war die Hauptsache. Jetzt hob sie mahnende Finger und sagte mit großem Nachdruck, Gott soll einem hüten vor allem, was noch ein Glück ist. Sie hat in ihrem Leben viel Zitierendes und Beherzenswertiges gesagt, die Tante Jolisch, aber nie wieder etwas so Tiefgründiges. Gott soll einen bewahren vor dem, was noch ein Glück ist. Aber wir haben diese Redewendung, damit wir es für uns erträglich machen, das, was hier so an Negativen einmal reingekommen ist. Und diese Geschichte ist mir eingefallen, als ich diesen Text bei Paulus gelesen habe, dass er darum bittet, dass wir erfüllt werden mit geistlicher Einsicht. Denn wir erleben ja auch manche Dinge, die nicht so angenehm sind und neigen dann dazu, sie für uns irgendwie so zurechtzulegen, dass sie irgendwie erträglich werden. Aber ist das eine gute und oft befreiende Erklärung der Dinge? Oder lügen wir uns dann nicht selber irgendwie etwas zu gut vor, damit wir da umgehen können? Und etwa zur selben Zeit, wie Paulus den Kolosserbrief geschrieben hat, hat er ja auch den Philipperbrief geschrieben. Das heißt, er schreibt ja auch aus eigener Erfahrung, wie man da so mit manchen Dingen eben umgeht. Und aus Philipper 1 kann man dann etwas über seinen Gefängnisaufenthalt dort lesen. Und da schreibt er, ab Vers 12, ich lasse euch aber wissen, liebe Brüder, wie es um mich steht. Das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Denn dass ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium überall offenbar geworden. Und dann ist noch die Rede, dass jetzt viele Geschwister umso mutiger geworden sind, das Evangelium zu verkündigen. Manche zwar auch aus Missgunst und Neid, aber was soll's? Hauptsache, dass Christus verkündigt wird. Und das ist jetzt des Paulus Beurteilung seiner im Grunde negativen Situation. Er sagt nicht, das ist jetzt auch noch ein Glück, das. Ja? Und da hat die Tante Jolisch richtig korrigiert. Davor soll uns Gott bewahren. Denn was wir brauchen, ist nicht so irgendeine schnelle Erklärung, die es ein wenig erträglicher macht, sondern ist von Gott her wirklich auch eine Hilfe, um das aus seiner Perspektive zu sehen und auch zu erkennen, dass manchmal unangenehme Dinge aber in sich selber auch ein Ziel haben, wo es sich lohnt, da auch durchzugehen und das nicht zu scheuen. Und das ist das, wie es Paulus hier findet. Und wenn das uns auch geschenkt wird, geistliche Einsicht, auch in Situationen unseres Lebens, dass wie Gott die Situation sieht und welches Ziel er damit hat, dann brauchen wir uns auch nicht so ein Glück, das noch Erklärungen auch zulegen. Eine oder zwei kleine Dinge sind hier noch mit drinnen, die auch noch dazugehören. Nachdem wir erfüllt sein sollen mit der Erkenntnis seines Willens, teils auf die Lebensführung, teils auf die Erklärung unserer momentanen Umstände oder Lage, schließt Paulus diesen Gedankengang im Gebet, und es ist wie gesagt ein Satz hier drin, dass wir gestärkt werden sollen mit aller Kraft durch seine herrliche Macht. Und jetzt kommt die schlechte Nachricht, zu aller Geduld und Langmut. Denn ich hätte mir erwartet, dass sich alle Dinge sofort lösen und zum Guten werden. Ich habe vor einer Zeit einmal die Evangelien durchforstet nach Gebet. Und bin immer depressiver geworden, weil ich immer wieder gelesen habe, wenn ihr nur glaubt, dann wird es euch zuteil werden. Und euer Vater weiß, bevor ihr bittet, was ihr braucht. Habe ich mir gedacht, huh, und wo stehe ich? Ich bete für das eine oder für das andere schon so lang und rührt sich nicht so viel da dabei. Ja, versage ich? Habe ich nicht genug Glauben oder ist irgendwas verkehrt daran oder will das Gott vielleicht gar nicht im Einzelnen, für was ich da so bete? Das sind dann so diese Fragen, die man sich dann so stellt. Und da gibt es natürlich auch die verschiedensten Antworten. Und dann lese ich diesen Text hier. Paulus betet für mich, dass ich gestärkt werde mit seiner herrlichen Macht. Zu lauter Geduld und Langmut. Oh, weil, habe ich mir gedacht, oh Herr, das wäre es nicht das, was ich mir jetzt so gewünscht hätte in diesem Moment. Aber gut, Herr, wenn du dafür betest, wenn das sein soll, gut, dann nehme ich das jetzt einmal an und dann will ich das jetzt auch irgendwie einmal so erwarten, dass auch in mein Leben kommt. darf ich euch noch mit zwei griechischen Ausdrücken da ein bisschen plagen. Geduld heißt im Griechischen hier an dieser Stelle Hypomone, und das setzt sich aus zwei Wörtern zusammen, die ungefähr so viel bedeuten wie drunter bleiben. Drunter bleiben in einer Situation. Nicht gleich aufbegehren und sagen, ja warum und wieso und die Gewerkschaft und das Finanzamt und alle sind schuld. Nein, sondern drunter bleiben in einer Situation, die vielleicht nicht ganz angenehm ist. Hypomone, drunter bleiben, Geduld. Und Langmut, seid froh, dass ihr mich erst kennt, seitdem ich gläubig bin. Früher konnte ich in meinem Arbeitsplatz, ich bin ja Bäckermeister und Konditor vom zivilen Beruf, da mit meinen Kollegen und Mitarbeitern dann ganz schön ungeduldig werden und auch, ja, will gar nicht jetzt zu viel drauf eingehen. Langmut, die Makrothymia, der Thymos, der Mut oder auch der Eifer, und das Makro, das braucht man nicht übersetzen, das ist was Großes, was Weites, gell, was vieles umfasst, ja, ein Makroobjektiv zum Beispiel zu haben, ja, nicht ein Tele, was aufs Ziel irgendwo ausgerichtet ist, sondern was vieles umfängt, und das zu bekommen, um vielleicht gerade durch solche Situationen, wo wir vorher gesprochen haben, wo wir sonst sagen würden, ist noch ein Glück das, aber dass wir hier mit Geduld und Langmut hier ausharren können. Und das nicht nur so irgendwie, sondern, wie es in der Elberfelder Bibel so schön da heißt, danksagend Gott dem Vater, der uns errettet hat aus der Macht der Finsternis, versetzt in das Reich seines Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden, ewiges Leben und alles, was Gott hier zu verheißen hat. Dass also dieser Abschluss nicht nur darin besteht, den langen Atem hier zu haben, die Elberfelder Bibel macht es eben hier deutlich, indem sie hier diesen Übergang so schön hier bringt, dass das sozusagen noch gefüllt und verpackt sein soll in diese Danksagung, die hier auch unser Leben bestimmt. Und eines darf ich euch sagen, und manche kennen ja auch unsere Situation durch die Behinderung meiner Frau, durch eine Gehirnblutung vor 6 Jahren, werde ich schon auch manchmal diesbezüglich da schon ganz schön geprüft auch. Und manchmal neige ich bin ja ein Werner, gell, zu einem gewissen melancholischen Sein, gell, und ja, Kaffeehausphilosophen, da müsste die Welt eh schon längst untergegangen sein, wenn es nach denen ging, gell. Aber immer, wenn ich solche Phasen sich da so ankündigen wollen, und ich empfinde ich irgendwo so, stopp Alfred, so nicht, sondern sag Gott Dank, preise ihn da dafür, und dann merke ich, wisse ich zwar nicht immer sofort, aber doch letztlich mit einer Konstanz all das auch aufzulösen beginnt, wieder neue Kraft und Stärke kommt, denn die auf den Herrn harren, kriegen doch neue Kraft, und das immer wieder. Ja. Und so schätze ich dieses Gebet vom Apostel Paulus wunderbar, und es ist gewaltig im Grunde, was da eigentlich drinnen steht. Und wenn ihr vielleicht heute auch noch einmal im Laufe des Tages einmal für den einen oder für den anderen eurer Geschwister betet, dann begnügt euch nicht nur einfach mit diesem Satz, ja Herr, segne den Franz und bewahre die Luise oder wie auch immer wir da so unser Gebet formulieren, sondern schlag dir mal den Kolosserbrief auf und schau mal, was da so Paulus für seine Geschwister damals gebeten hat, und versuche mal dein Gebet einmal von dem inspirieren zu lassen. Und es um die andere Seite, du und ich, für die jetzt gebetet wird, in dieser Weise, dass wir das alles so bekommen, da lasst uns ein wenig offen sein und auch irgendwo ein Gespür dafür bekommen, dass wir das auch so in unser Leben reinbekommen und erfahren. Und da möchte ich, wenn ich schon heute einmal Zinzendorf zitiert habe, das auch mit einem Zitat von ihm abschließen. Gottes Führung fordert Stille, da man innehält und lauscht. Denn wie leicht wird Gottes Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Und wenn wir hier diese Stille uns vor Gott angedeihen lassen, uns erfüllen lassen, aber mit Erkenntnis seines Willens, dann freut sich auch noch der Sokrates, dass wir es dann auch wirklich tun und umsetzen, Gott zur Ehre und ihm sogar noch danken können. Und selbst dann, wenn es manchmal Geduld und Langmut brauchen sollte. Danke, Vater im Himmel, für deine Gnade, Herr, in unserem Leben.